Guten Morgen, eine frohe Botschaft habe ich euch heute mitgebracht, die Osterbotschaft. Aber ich denke, das habt ihr schon gewusst, dass heute wahrscheinlich um die Osterbotschaft geht. Ich denke, das ist die beste Botschaft, die man weitersagen kann. Auch sonst gibt es immer wieder jeden Sonntag gute Botschaften weiterzugeben. Aber ich denke, diese Botschaft ist eine ganz besondere. Wir haben einen lebendigen Gott und die Botschaft von unserem lebendigen Gott weiterzugeben, ist auch ein besonderes Vorrecht. Und wir gehören zu diesen Bevorrechtigten, die das weitersagen dürfen. Ich habe uns heute Morgen eine der verschiedenen Botschaften ausgewählt, und zwar eine Botschaft, die, ich vermute mal, nicht nur mir, sondern uns allen sehr wohl bekannt ist. Es ist diese Botschaft aus Lukas 24, die beiden Männer, die da traurig unterwegs sind und als fröhliche, begeisterte Menschen, Jesus-Jünger, zurückkehren nach Jerusalem. Ich denke, eine großartige Botschaft. Als Thema habe ich überschrieben, da wurden ihre Augen geöffnet. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir immer wieder neu unsere Augen geöffnet bekommen. Einmal grundsätzlich, als wir eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, aber dass uns immer wieder ein Licht aufgeht, wie ein Stein vom Herzen fällt und wir merken, Mensch, das ist wirklich das Beste, was man haben kann im Leben, entdeckt zu haben, Jesus liebt uns, Jesus ist mit uns unterwegs. Ich habe drei kurze Sätze vorneweg aufgeschrieben als Einleitung. Die Auferstehung Jesu ist so unglaublich, dass unsere normalen Sinne nicht ausreichen, sie letztendlich zu begreifen. Das war nicht nur für die Jünger damals so, dass sie es nicht begreifen konnten, obwohl unser Herr es ihnen oft schon vorher gesagt hat, es muss doch alles so kommen. Er hat es ihnen hinterher gesagt, bei allen vier Evangelien, im Lukas-Evangelium habe ich es nochmal die Tage genau nachgelesen und auch heute Morgen nochmal. Vorher hat er es ihnen gesagt, es muss doch so kommen. Hinterher, als er in allen erschienen ist, hat er es ihnen nochmal versucht, deutlich zu machen. Es musste doch so kommen. Ich musste doch diesen Weg gehen. Er war so von meinem Vater im Himmel vorherbestimmt. Es ist also schwer, diese Botschaft letztendlich zu begreifen. Und da sind wir in einer guten Reihe von Jüngern, die damals haben sich auch ganz schwer getan. Einen zweiten Satz habe ich mir aufgeschrieben. Jesus selbst muss uns durch seine Gegenwart im Heiligen Geist erleuchtete Augen geben, damit wir ihn erkennen und glauben können. Das war damals so, ist bis heute so geblieben. Das war so durch die Jahrhunderte hindurch. Und einen dritten Satz habe ich mir in der Einleitung aufgeschrieben. Das wünsche ich uns auch heute an Ostermorgen 2025, dass wir ein Stück mehr begreifen, was unser Herr dort für uns getan hat und dass er nicht im Grab geblieben ist. Das Grab war leer. Das war das eindeutige Zeugnis. Das Grab war leer. Wie es passiert ist, das ist alles eine andere Frage. Gott, ich sage immer Gottes Geheimnis. Vieles begreife ich nicht und ich komme damit gut klar zu sagen, Gott steht über mir und er hat manche Geheimnisse, die ich auch gar nicht verstehen muss. Ich denke, wir müssen nicht alles verstehen, aber wir sollen ja in der Schrift forschen, um ein bisschen mehr zu verstehen. Ich möchte uns also heute Morgen mitnehmen in diese großartige Osterbotschaft von den beiden Emmaus-Jüngern und so ein Stück weit sie zu begleiten. Zwei Menschen, das ist mein erster Abschnitt, zwei Menschen, zwei Jünger Jesu entfernen sich. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redet miteinander von allen diesen Geschichten, die da passiert sind. Und sie haben es, wie schon angedeutet und gesagt, es alles nicht so richtig begriffen. Zwei Menschen entfernen sich, sie beschäftigen sich mit den Geschehnissen dort in Jerusalem an Karfreitag und auch mit den Berichten, die sie von den Frauen gehört haben. Und in der damaligen Zeit, wisst ihr, und in der Welt dort war es so, dass das, was Frauen so erzählt haben, dass nicht das Ganze ernst genommen wird. Und es ist hier auch im Text vorher, in der Auferstehungsgeschichte, in den ersten Versen Lukas 24, vom Geschwätz der Frauen die Rede, die alles nicht so begriffen haben und man kann dem nicht so richtig glauben. Auch die Frauen haben es bezeugt, das Grab ist leer, wir wollten Jesus salben, er war nicht mehr da. Wie es passiert ist, wie gesagt, Gottes Geheimnis lässt endlich. Und das hat diese beiden beschäftigt. Es waren Nachfolger Jesu, es waren keine Menschen, die von Gott nichts wissen wollten, sondern die mit ihm schon unterwegs waren. Und sie beschäftigen sich damit, aber sie kehren in ihren Alltag zurück. Was bleibt ihnen übrig, haben sie gesagt, wir gehen einfach wieder in unser Dorf, unseren Alltagsgeschäften nach und so wie wir es immer bisher auch gemacht haben. Sie haben sich alles anders vorgestellt, so heißt es später dann. Sie haben gedacht, wir hofften, er sei es, Jesus, der Israel erlösen werde vom Joch der Römer. Das war so immer im Hintergrund gestanden, seine politische Befreiung vom Joch der Römer, von den Zöllen, die ihm auferlegt worden sind. Und das haben sie auch so im Stillen eigentlich mit Jesus verbunden, der das hinkriegen würde, diesen Wechsel hinkriegen würde, dass alles besser wird, ihre Situation besser wird. Ich denke, vielen Menschen heute geht es ähnlich, wenn sie an ihre Kirche vielleicht denken, an ihre Gemeinde auch, ihre Gemeindesituation. Und da sind wir, denke ich, als Freikirchen, als kleinere, größere Freikirchen genauso gefragt. Wenn wir an andere Menschen denken, auch an andere Gläubige, die uns vielleicht enttäuscht haben, die Dinge so gemacht haben, wie wir es nicht erwartet haben. Wenn wir vielleicht an die persönliche Situation denken, haben wir uns vielleicht manches anders vorgestellt, wie das in unserem Leben laufen sollte. Und ganz aktuell, wir denken vielleicht auch, Mensch, wenn dieser Jesus doch eingreifen würde in unserer Weltsituation, wo die Großen dieser Welt dabei sind, die Welt neu aufzuteilen, wo vieles im Argen liegt, die Zölle steigen. Und ihr wisst ja auch, was uns alles so bewegt von den Nachrichten her. Wo Krieg ist in der Ukraine, der nicht aufhören will. Wo Krieg ist in Gazastreifen und wo Hunger und viel Elend ist. Vieles haben wir uns auch anders vorgestellt und auch gewünscht. Und ich denke, wir beten auch dafür, und das ist richtig, dass sich Dinge ändern, Dinge zum Guten ändern, dass mehr Menschen sich an Jesus wenden. Und das ist, denke ich, ein ständiges Gebetsanliegen, dass viele mehr Menschen sich an Jesus wenden und sich von seiner Liebe bestimmen lassen. Also die beiden sind beschäftigt und wir sind auch beschäftigt mit Fragen. Wir haben Wünsche, Vorstellungen, wie alles auch anders heute laufen könnte. Und dann heißt es weiter, und es geschah, als sie so redeten, diese beiden Jünger, die in ihr Heimatdorf unterwegs waren und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. So heißt es in meiner Lutherbibel. Ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Also die passive Ausdrucksweise in unserer Sprache. Jesus gefällt es nicht, dass sich Menschen der Resignation hingeben. Er ist betroffen über ihr Weggehen. Ihm gefällt es nicht, dass sie nicht weitergekommen sind, dass sie im Glauben nicht weitergekommen sind, stecken geblieben sind und bei den Fragen hängen geblieben sind. Ich denke, auch heute dürfen wir mutig zeigen, dass der Herr in unserem Leben und in unserer Welt ist. Aber sie waren noch nicht in der Lage, ihn zu erkennen, die beiden Jünger. Auch heute geht Jesus Menschen nach, auch wenn sie ihn nicht erkennen und es merken. Ich denke, viele Menschen wissen nicht, er streckt die Hand aus nach ihnen, er möchte sie nah bei sich haben, er möchte sie aufklären, er möchte sie, wenn sie schon unterwegs sind, mit ihm im Glauben weiterbringen. Auch das ist heute sein letztendliches Motiv. Und es gefällt ihm nicht, wenn Menschen von Jesus abgewandt ihr Leben führen, orientierungslos, ziellos in dieser Welt unterwegs sind. Es ist ähnlich geblieben. Andere Fragen vielleicht, als die damals beschäftigt haben. Aktuell war Karfreitag gewesen, sie haben gehört, das Grab ist leer. Sie haben andere Fragen bewegt, wie uns heute, keine Frage. Aber das ist gleich geblieben, dass auch heute Menschen abgewandt von ihm leben, orientierungslos, ziellos in dieser Welt unterwegs sind. So wie die beiden damals auch. Naja, was macht man da, wenn man kein besonderes Ziel hat, man führt sein altes Leben weiter. So haben sie es damals ja auch versucht. Und dann kommt ein längerer Abschnitt, und ich finde, das ist ein sehr interessanter Abschnitt, ab Vers 17. Jesus sprach zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen, und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und diesen halben Vers habe ich uns schon einmal gesagt heute Morgen. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh beim Grab gewesen, haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn fanden wir nicht. Jesus fragt nach. Das ist schon interessant, er wusste ja genau, was los ist, und er fragt trotzdem nach. Ich denke, das ist so großartig. Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Wie wenn er nicht Bescheid wüsste. Es ist, denke ich, faszinierend, wie er das macht. Er geht sehr behutsam, seelsorgerlich, habe ich mir aufgeschrieben, vor. Er stülpt ihm keine Belehrung über, obwohl er ja genau Bescheid weiß. Er gibt ihnen die Gelegenheit, den beiden Männern sich auszusprechen. Er nimmt sich Zeit. Sie sind unterwegs. Wie gesagt, sie waren wahrscheinlich stehen geblieben. So stelle ich mir vor: Was, du bist der Einzige, der nicht weiß? Gehen sie vielleicht weiter, und jetzt lässt er sie reden. Er weiß, die müssen sich was von der Seele reden, die beschäftigt was, das müssen die loswerden, diese beiden Männer. Da kann ich nicht jetzt eine Belehrung hinterher schicken und sagen: Was ihr? Und dann stellt er sie in Senkel, wie man so gut sagt, wie man so im Schwäbischen, denke ich, sagt, vielleicht auch woanders, sondern er lässt sie reden. Er weiß, die müssen das Herz ausschütten, die müssen etwas loswerden, die beiden. Und er merkt, an dem, was sie ihm da sagen, wo sie stehen. Das ist, denke ich, das, was er wissen will. Wo stehen die beiden? Was haben sie begriffen? Was beschäftigt ihn? Und wie kann ich ihnen helfen? Das überlegt er dann vielleicht auch schon. Und ich finde das großartig, wie er das macht. Er hört ihre Messias-Erwartung, dass sie immer noch gehofft haben, ja, ein politischer Jesus wird das sein, die Römer wird er rausjagen, die Steuern werden gesenkt werden. Er hört ihre Hoffnung von der Auferstehung, vom leeren Grab. Er lässt sich das alles schildern, wie wenn er keine Ahnung hat. Ich finde das großartig. Wenn ich mich manchmal beobachte, ärgere ich mich, wie ich versuche, Menschen das zu sagen, was ich so begriffen habe von der Botschaft. Und ich versuche sie zu belehren, vielleicht geht es uns ähnlich, anstatt zuzuhören. Ich finde das so vom Seelsorgerlichen her so großartig. Er lässt die ausreden und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns auch, wenn wir in solchen Gesprächen sind, dass wir Menschen ausreden lassen und zu hören. Was haben die begriffen? Wo stehen die? Wie kann ich ihnen dann gezielt helfen? So macht es Jesus jedenfalls an dieser Stelle. Auch wir, habe ich mir aufgeschrieben, haben enttäuschte Hoffnung heute. Wir haben uns Dinge, wie schon erwähnt, anders vorgestellt. Was sind unsere enttäuschten Erwartungen an das Leben heute? Das dürfen wir Jesus genauso sagen. Und das ist großartig in unserer stillen Zeit oder auch mit einem Seelsorger, einer Seelsorgerin, einem lieben Menschen, der Verständnis hat für uns, dürfen wir das aussprechen, was unsere Erwartungen sind. Er, unser großer Gott, hat da kein Problem mit. Wir können unser Herz ausschütten. Der kennt alles. Der kennt alles, was das Leben ausmacht. In seiner Zeit damals und auch in unseren Tagen heute, was Menschen beschäftigt, wo enttäuschte Erwartungen da sind, das können wir ihm sagen. Er will uns nämlich gezielt helfen. Das ist sein Sinn, das ist sein Anliegen, uns in Liebe weiterzubringen, ihm näher zu bringen. Und dann kommt seine Zeit. Dann kommt seine Zeit, dann heißt es weiter, und er sprach zu ihnen, nachdem sie das Herz ausgeschüttet haben, O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Jesus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Jesus klärt auf. Jetzt ist es Zeit für die Unverständigen, so wird es auch in anderen Bibelübersetzungen übersetzt. Bei Luther, wie gesagt, ist von den Toren die Rede, von den Menschen, die nichts verstanden haben. Andere sprechen von Unverständigen. Jetzt ist es Zeit für die Unverständigen einen Bibelkurs zu erhalten und nochmals alles ausführlich zu erklären. Und das ist ja das Interessante und das Faszinierende für euch, für mich als Bibelleser. Es beginnt im Grunde schon mit Mose. Ja, ich habe mir 3 Stellen aufgeschrieben. Ich will sie nicht lesen heute Morgen, dass es auch nicht so lang wird. 5. Mose 18, 15 und 18. Bei Mose fing er an. Dann bei den Propheten, Jesaja 53, ich denke, das ist ein bekanntes Kapitel, Vers 4 und 5. Bei den Psalmen, wir haben vorher die Hälfte gelesen, in unserem Liederbuch gemeinsam gelesen, im Wechsel. Psalm 22, Vers 7, über alles von Jesus die Rede, von seinem Weg die Rede, was er erleiden muss, was er auf sich nehmen muss. Wir werden vielleicht auch an die 3 Leidensankündigungen erinnert. Er hat ihn vorher schon gesagt, da hat er vielleicht dann weitergemacht an dem, was er aktuell ihnen gesagt hat. Ich habe mir die 3. aufgeschrieben, die 3. Leidensankündigung in Lukas. Ach, muss man schnell zurückblättern. Lukas 22. Und er nahm das Brot, dankte und brach's. Nein, Entschuldigung. Heute Morgen war es noch drin gestanden. Ich nehme an, es ist immer noch da. Lukas 18 war es. Lukas 18, 31 bis 34. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Das war die dritte Leidensankündigung. Schon zweimal vorher hat er ihnen angekündigt, was da mit ihm passieren wird an Karfreitag, an Ostern, dass er auferstehen wird. Und er hat es ihnen später auch wieder weitergesagt. Am Ende von Lukas 24, er sprach aber zu ihnen, da waren die beiden zurückgekehrt zum Kreis der 11 Jünger und zu anderen. Und dann heißt es ab Vers 44, er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Also im gesamten Alten Testament, damals in der Tora. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid Zeugen dafür. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr, nämlich den Heiligen Geist. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft, mit dem Heiligen Geist aus der Höhe. Das hat er ihnen auch hinterher noch sagen müssen. Und ich denke, bis heute ist es so geblieben. Bei mir jedenfalls, vieles habe ich nicht verstanden. Vieles möchte ich noch genauer verstehen. Vielleicht geht es euch ähnlich. Es gibt auch heute Verständnis für die biblischen Zusammenhänge zu wecken, um biblische Verheißungen besser zu verstehen. Da geht es nicht nur, dass wir ein bisschen mehr wissen, ein bisschen mehr im Kopf haben über die Bibel. Das ist auch wichtig. Aber ich sage mal ein Wort, was wir, denke ich, auch gut kennen in unserer Gegend. Es geht mehr zu kapieren. Was heißt es? Habe ich es kapiert? Nicht bloß kann ich es wiederholen, sondern habe ich es kapiert, was es für mich bedeutet, für mein Leben, für mein Christsein heute bedeutet. Und dann geht es weiter. Dann heißt es, und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Ich denke, vieles ist bis heute ähnlich geblieben. Auch die Gastfreundschaft im Orient, die lassen ihn nicht einfach weiterziehen. Es ist ja schon Abend geworden, sondern sie nötigen ihn, hereinzukommen. Jesus soll seinetwegen bleiben, aber letztlich bleibt er ihretwegen. Er ist noch nicht an dem Punkt, wo er gerne sie haben möchte, wo er ihnen gerne sagen möchte, macht jetzt den Knopf dran. Soweit ist es noch nicht gekommen in unserem Textabschnitt. Es fehlt noch etwas. Sein Auftrag an ihnen war noch nicht ganz erfüllt, habe ich mir aufgeschrieben. Ich wünsche uns auch, wenn wir wissen, wir sind unterwegs, wir haben gute Gespräche, dass wir einen Knopf dran kriegen, wenn ich es mal so salopp sagen darf, dass wir ein Gespräch gut zu Ende bringen, und nicht immer denken, was mir oft leider passiert, ja, es gibt doch sicher ein nächstes Mal, da kann ich dem lieben Menschen, mit dem ich gerade vielleicht über den Glauben ins Gespräch gekommen bin, ein gutes, tiefes Gespräch gerade führen kann, nächstes Mal sage ich ihm noch ein bisschen mehr. Für heute reicht's. Ich denke, es gibt leider nicht immer ein nächstes Mal, das sage ich mir in erster Linie und ich ärgere mich dann drüber, dass ich nicht mehr gesagt habe, vielleicht geht es euch ähnlich, dass ich nicht mehr als Zeuge da gewesen bin in der Situation, sondern gedacht habe, naja, es gibt ja ein nächstes Mal. Aber nicht immer hat man die Gelegenheit, die Gott einem gibt, wo einem eine offene Tür, auch für das Herz eine offene Tür schenkt und man noch mehr sagen könnte. Und da wünsche ich mir, wünsche ich uns, wenn uns das auch ein Anliegen ist, dass wir zu einem guten Punkt kommen. Und Jesus kommt hier zu einem guten Punkt. Er sagt nicht, ja, ich habe euch jetzt eine Menge erzählt, was angekündigt war in der Tora, was ich euch schon vorausgesagt. Dann tschüss, alles Gute euch, Gott befohlen. Nein, er weiß, da fehlt noch etwas Entscheidendes. Sie brauchen noch etwas, sie brauchen noch, um es nochmal so zu sagen, einen Knopf dran. Das muss zum guten Abschluss gebracht werden, dieses Gespräch. Und dann passiert ja etwas Interessantes. Und es geschah, als er mit ihnen dann zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Jesus ist nicht der Gast, hier wird er plötzlich der Gastgeber. Ho, da wird er der Gastgeber. Der Gast wird zum Gastgeber. Die beiden Jünger werden von Jesus bedient. Auch wir dürfen manchmal mutige Gastgeber sein, das Wort ergreifen und etwas Mutiges zu Ende bringen, wie schon angedeutet wurde. Und dann geht es weiter. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Da hat sich schon was getan unterwegs, haben sie irgendwie was gemerkt. Da ist was, was sie sich vielleicht mit dem Kopf rational nicht erklären konnte. Da ist was in dem Gespräch abgelaufen, hat sich schon etwas angebahnt, was jetzt hier, als er bei ihnen eingekehrt ist und sie das Mahl zusammengehalten haben, was da zum Abschluss kommt. Da haben sie schon was gespürt. Vielleicht geht es uns auch manchmal so, wenn wir in der Bibel lesen oder mit Menschen sprechen oder vielleicht auch manchmal in der Predigt etwas hören, dass unser Herz brannte. Da hat sich was bei uns schon bewegt, nicht nur in unseren Gedanken, in unserem Mitdenken, sondern in einer tieferen Sphäre unseres Herzens, so möchte ich es mal umschreiben. Jesus öffnet die Augen. Der Heilige Geist öffnete ihnen die Augen und sie erkannten Jesus. Was sich bereits unterwegs beim Bibelkurs angebahnt hatte, dass ihr Herz brannte, kommt zum Abschluss, zur Erfüllung. Sie erkannten, dass ihnen Jesus leibhaftig begegnet war. Gott hatte an ihnen gehandelt. Die Augen wurden gehalten, so haben wir es am Anfang gehört, in Vers 16 und jetzt in Vers 31 heißt es, die Augen wurden geöffnet. Nicht sie haben die Augen geöffnet, sie haben die Augen gehalten, also sage ich mal, die Augen geschlossen. Es wurde, ja, Gott hat etwas bewirkt, der Heilige Geist hat etwas bewirkt und das, denke ich, ist das Entscheidende. Der Heilige Geist muss auch heute die Herzensaugen unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner öffnen. Wir brauchen Gottes Handeln, um Augen zu öffnen. Jesus sagt es einmal in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich denke, wenn wir bereit sind, mit Menschen ins Gespräch zu kommen beispielsweise, dass Gott es dann schenken kann, dass er uns dazu braucht als Werkzeug, Augen bei Menschen zu öffnen. Ich wünsche mir das für mein Leben. Im Alltag, wenn ich Menschen begegne, beim Einkaufszentrum oder wo, unterwegs irgendwo in unserem kleinen Ort Urbach, trifft man immer Leute, kommt ins Gespräch. Wichtig ist, denke ich, für mich nicht nur übers Wetter und über den Fußball jetzt nach dem Wochenende oder sonst die Politik zu reden, sondern ja, auch wenn wir in geistliche Themen kommen, dass wir es erleben, Gott wirkt durch uns etwas. Das wünsche ich euch, das wünsche ich auch mir im Alltag. Und dann der Höhepunkt, der Abschluss. Und sie standen auf zu derselben Stunde. Schon Abend, wie gesagt. Es ist schon Abend, es ist schon dunkel. Straßenlaternen gab es da nicht in Jerusalem damals oder in Emmaus ganz bestimmt auch nicht. Und sie standen auch zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt. Und die bei ihnen waren, die waren wahrscheinlich auch noch so richtig aufgedreht, aufgeregt, was da passiert war, haben drüber gesprochen, hast du es verstanden? Was soll das? Wir haben doch ganz andere Vorstellungen gehabt. Auch sie hatten andere Vorstellungen gehabt, was Jesus ausmachen sollte in dieser Welt, wie er mit den Römern klarkommt. Und die anderen, die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und Simon erschien und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war. Jetzt kommen sie beiden auch zu Wort. Die anderen haben vielleicht, wir wissen schon, die gute Botschaft, die da passiert ist, heute Morgen, dass das Grab leer war. Wie gesagt, der erste Tag, ich habe uns mitgenommen am Nachmittag und Abend des ersten Tages. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien, das hören sie und die Emmaus-Jünger erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Nichts und niemand kann die beiden aufhalten. Die treffen die begeisterten Jünger und sie hören die Botschaft, die die anderen auch schon ihnen weitererzählen wollen, aber sie wussten es ja auch schon. Aus zwei traurigen Jüngern, die enttäuscht auf dem Rückweg waren, waren begeisterte Botschafter geworden. Das will, denke ich, Ostern 2025 auch in uns bewirken. Da, wo wir enttäuscht sind vom Leben, vielleicht auch gesundheitlich, ich kann da auch mitreden, und viele andere unter uns, denke ich, können auch mitreden. Oder dass in der Familie nicht alles rund läuft. Ich glaube, bei der Arbeit sind die meisten schon raus, einige noch mittendrin, dass da manchmal nicht alles rund läuft. Und in der Nachbarschaft, in Beziehungen und ich weiß nicht wo, überall. Aber dass wir über allem doch begeisterte Leute sind, weil wir einen mit einem Verbindung haben, der lebt, der unser Leben kennt, der möchte, dass unser Leben gelingt. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns von Ostern 25, dass wir als begeisterte Menschen im Alltag in unserer Welt unterwegs sind. Ich denke, eine Botschaft, die ihr schon öfter gehört habt, aber wir brauchen es immer wieder neu. Und darum habe ich sie uns auch mitgebracht. Und die Bibel möchte auch, dass wir uns wieder neu damit beschäftigen. Es ist die beste Botschaft, die wir haben, die wir weitergeben können in unsere Welt hinein, in unsere Situation hinein. Gott segne euch und segne mich dabei, im Alltag unterwegs zu sein, begeistert im Herzen, zu wissen, er meint es gut mit uns, er hat nicht nur uns lieb, sondern er hat auch die Menschen um uns rum lieb und eigentlich möchte er alle erreichen mit dieser guten Botschaft. Und wir sind aufgefordert, dass die Zahl ein bisschen größer wird und die Begeisterung für ihn, für seine Sache ein bisschen größer wird, auch wenn es manchmal äußerlich nicht so aussieht, dass die Perspektiven besonders gut sind. Aber das Entscheidende ist, die Verbindung zu ihm zu haben. Gott segne uns gemeinsam. Amen.